Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Für meinen Gast spielte sich der größte Teil seines Lebens bisher auf der Bühne ab, seit er 16 Jahre alt ist und inzwischen ist er 70. Ich begrüße den Schauspieler und Regisseur Norbert Kentrup. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Entspannung vom ganzen Trubel, vom Theatertrubel, bietet Ihnen seit Jahrzehnten ja ein Häuschen in der Einsamkeit in Finnland. Welches ist denn für Sie das schönere Geräusch, wenn im Theatersaal der Applaus aufbrandet oder die totale Stille in Finnland?
Ich denke, die totale Stille.
Das war aber noch nicht immer so, oder?
Naja, ich kannte ja Finnland noch nicht, wie ich anfing. Nein, das war natürlich vor allem der Ehrgeiz, würde ich sagen, den man als junger Mensch extremst hat und der wird dann irgendwann ein bisschen zurechtgeschubst und gestutzt und irgendwann lernt man, wenn man nur noch von Ehrgeiz platzt, nützt das weder einem selber noch den anderen. Das war so, was mich am meisten immer wieder beeinflusst hat, dass die anderen mir sehr viel gesagt haben, wie man sich vielleicht verhalten sollte, wie man vielleicht lernen sollte, widersprüchlich zu denken. Und da waren die anderen schon immer ganz wichtig und ich habe mich ganz bewusst immer wieder mit dem Theater in Situationen reinbegeben, wo ich mit anderen Leuten zusammen Theater gemacht habe und die mich beeinflusst haben.
Und inzwischen ist aber die Stille, vielleicht das Zu-sich-Kommen, das, woraus Sie die Kraft ziehen?
Naja, das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir alle ein tiefes Bedürfnis haben nach Wasser oder Stille. Da ist Finnland einfach etwas Besonderes, wo wir vor 44 Jahren hingekommen sind und seitdem pilgern wir da immer hin und sind dann immer völlig baff, was es heißt, dass man nichts mehr hört.
Wir werden über Finnland sprechen und wir werden aber natürlich auch ganz viel über Theater und sehr viel über Shakespeare sprechen in dieser Stunde. Norbert Kentrup stand als Shylock im neuen Shakespeare Globe Theatre in London auf der Bühne. Er hat die Bremer Shakespeare Company und die Gruppe Shakespeare und Partner gegründet. Außerdem war er Vorsitzender der Deutschen Shakespeare Gesellschaft. Und bei so viel Shakespeare fangen wir da am besten auch mal mit dem englischen Dramatiker an. Denn man kann doch sagen, ja, Sie haben eigentlich Ihr Leben lang mit Shakespeare verbracht. Wann haben Sie ihn, oder erinnern Sie sich noch, als Sie ihm das erste Mal begegnet sind?
Also ich bin ihm früher schon begegnet, auf der Schauspielschule und in einigen Theatern vorher, habe aber nichts verstanden, wenn ich ehrlich bin.
Sie haben
also
nichts verstanden?
Na, ich habe da
Sie
den Autor.
Sie infiziert sofort.
Nee, hat eine Zeit gedauert. Der Durchbruch war für mich, wie ich selber den Othello spielte, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass so eine Rolle zu mir kommt. Und ich plötzlich begriff, dass das, was ich selber an Diskriminierung in meinem Leben erlebt hatte, als dicker Junge, als eben das, was man als Mensch irgendwann, jeder irgendwas erlebt, wo man sagt, oh weia, da habe ich aber ganz schön einen abbekommen. Wo ich merkte plötzlich, diese Figur kommt zu mir. Und sie hat eine ungeheure Kraft, weil sie im Vers geschrieben ist. Und wo ich dann merkte, wir machten die Übersetzung neu, plötzlich, wie die Sprache anfing, lebendig zu werden. Und dann etwas die Sprache mit dir macht beim Spielen, womit du niemals gerechnet hast und es dich in Dinge reinkatapultiert, die einfach unglaublich sind, die du nicht berechnen kannst. Und das ist ein Plädoyer für diese wunderbare Sprache von Shakespeare.
Das heißt also, beim Spielen sind Sie infiziert worden von Shakespeare, der Sie dann nie wieder losgelassen hat. Und wenn Sie das so sagen, also ein Plädoyer für die Sprache von Shakespeare, was heißt das dann, wenn man Shakespeare heute aufführt?
Es gibt einfach ein paar tolle Übersetzer in Deutschland. Wir haben das Glück, dass wir Shakespeare übersetzen müssen. Für mich der beste Übersetzer ist der Mike Hamburger, der lange am Deutschen Theater war. Mike gelingt es, diese Sprache aus dem Original so lebendig zu machen, dass eben der gebundene Vers, der Pentameter, eben der ist wie Musik, das ist wie eine Partitur.
Also Sie plädieren auf jeden Fall dafür, dabei zu bleiben, den nicht irgendwie umzuändern.
Also ich will es mal so sagen, umzuändern in der Hinsicht, dass er wieder kenntlich wird. Also da steht Guinea Hen in Othello, das heißt Perlhuhn. Da sagt der Bösewicht Iago über die Reinheit Desdemona, sie ist ein Perlhuhn. Kannst du dir nichts vorstellen. Perlhuhn, ne? Was meinst du damit? Ja. Und wenn du dann im Original nachschaust, heißt Guinea Hen Perlhuhn, richtig übersetzt, aber auch Nutte aus Guinea. Und wenn du dann plötzlich anfängst, mal wieder den Shakespeare auf den Kern zu übersetzen, dann fängt er an, eben, dass es knallt. Also in Romeo und Julia zum Beispiel, die ersten 20 Seiten sind nur Schweinereien. Über was denken Jugendliche am meisten nach? Über Sex, Rock'n'Roll und Drugs. Und das ist geschrieben, das steht da. Es ist dann halt immer wieder beschönigt worden, nett gemacht worden, rausgestrichen worden, eben wurde zu Perlhuhn statt Nutte aus Guinea. Und dadurch verliert es oft an Kraft. Ja. Und jetzt ist es umgekehrt so, dass viele Bearbeitungen oder Übersetzungen oder Aufführungen einfach den Vers nicht mehr nutzen, selber meinen, sie müssen besser sein als der Shakespeare, was seltenst gelingt, und einfach die Partitur, die dieser Autor vor 500 Jahren geschrieben hat, erst gar nicht erforschen, sondern sich drüber stülpen und was machen, wo es meistens langweilig
ist. Also Shakespeare ist auf jeden Fall nach 500 Jahren auch noch so modern, auch inhaltlich, dass er verfängt.
Doll. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn es wirklich kracht und es anfängt zu spielen und die Leute miteinander spielen vor allem.
Zu Shakespeare gehört ja auch eine besondere Bühne und eine besondere Aufführungspraxis, also wenn man es genau nimmt.
Das war das Besondere. Wir hatten 1968 ein Buch gelesen von Robert Weimann. Das war ein DDR-Anglist, der ein Buch über das Globe-Theater geschrieben hatte.
Aber das Ursprüngliche, was es da zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr gab. Es war ja abgebrannt.
Und dann kam ich 1988 zu einer Landesgartenschau in Reda-Wiedenbrück. Und da stand ein Globe. Das war eine Blechkiste, die Kaufleute dahingestellt hatten. Und ich dachte, das wär's. Aber wir konnten da drin spielen. Und es war wirklich ein Fest. Und ab da war ich besessen von, wie geht das mit dem Globe?
Ja.
Und dann hatte ich das Glück, den Patrick Spottiswoode vom Globe Theater in London kennenzulernen und wurde ein Freund von Sam Wanamaker, dem Amerikaner, der das Globe baute.
Ich habe irgendwo gesehen, ein verrückter Amerikaner, ein amerikanischer Schauspieler, der sich eben in den Kopf, der wahrscheinlich ähnlich infiziert war von Shakespeare wie Sie und sich in den Kopf gesetzt hatte, das Globe wieder zu bauen. Und tatsächlich am Originalplatz steht ja jetzt das Globe Theater wieder. Jetzt beschreiben Sie uns nochmal, das Besondere ist, dass die Bühne in den Zuschauerraum hineinragt und die Zuschauer eigentlich um die Bühne herumstehen.
Stehen, sitzen auf drei Galerien.
Auch von ganz hoch oben
runterkommen. Und es ist immer Tageslicht. Du siehst alle Zuschauer. Es ist ein erotischer Vorgang zwischen 1500 Leuten und dir auf der Bühne, wo du jeden siehst. Du siehst, wenn jemand gähnt oder du siehst jemand, wenn jemand aufmerksam zuhört. Es ist einfach ein unglaubliches Glück, auf diesem Theater zu spielen und vor allem, der Shakespeare hatte zu der Zeit noch zwei Säulen auf der Bühne. Die zwingen den Schauspieler, sich ununterbrochen zu bewegen und für das Publikum zu spielen.
Warum zwingt die? Man muss immer drum rumgehen, meinen Sie?
Genau so. Und das war das Besondere, das prägte den Spielstil. Mhm. Und alle Nachbauten ohne Säulen sind Blödsinn eigentlich, weil dieses Besondere, nämlich ich bin für den Zuschauer da, das ist das, was in den Köpfen der Schauspieler da ist. Und das ist das Besondere, die unteilbare Szene, die Shakespeare beschreibt, nämlich ich bin für die Zuschauer da und es ist ein Liebesakt zwischen 1500 Menschen und der Rolle.
Und die dürfen, glaube ich, sogar unruhig sein.
Sind sie. Also zum Beispiel als Shylock kam ich auf die Bühne, plötzlich buhten die Leute. Ich sage, was ist jetzt los? Ich habe noch keinen Satz gesagt. Waren Leute, die Juden nicht mochten.
Die sich tatsächlich dann im Zuschauerraum
so geäußert haben. Ja, aber wie?
Und was haben sie dann gemacht?
Naja, dann steigt dir der Puls und der Adrenalinspiegel und du kämpfst wirklich mit bestimmten Zuschauerfronten bis hin zu, dass du auf die Bühne kommst und es gibt Applaus und da siehst du, da stehen Leute mit Kippa. Und das ist das Besondere bei dem Shakespeare. Jeder Satz geht irgendwohin, in irgendeine Richtung zu bestimmten Zuschauern oder oben ist das Loch ja auf, es gab damals noch kein Dach. Also wenn du mit Gott redest, ist er anwesend. Du guckst oben und guckst in den Himmel. Der ist da. Und dann zum Beispiel einfach so ein Satz, Friends, Romans, Countrymen, Freunde, Römer, Mitbürger. Die Friends sitzen wahrscheinlich hinter dir im Gentleman-Room. Die Romans sitzen dir gegenüber und die Countrymen stehen unten im Pit. Also jeder Satz ist zielgerichtet und das ist das Grauenvolle, wenn man dann Aufführungen sieht, die das nicht berücksichtigen, nämlich dass jeder Satz eine Richtung hat. Einfach jeder Satz hat eine Bedeutung, eine andere Emotion und das ist das, wie eben bei einer Musikpartitur, es steht alles im Text.
Norbert Kentrup, man merkt ihm, man merkt Ihnen an, welche Begeisterung Shakespeare und wenn man ihn richtig aufführt, immer noch bei Ihnen auslöst. Unser Gast hier im Gespräch. Norbert Kentrup ist mit Leib und Seele Theatermann. War Ihnen das eigentlich in die Wiege gelegt, Herr Kentrup?
Nö, Bürgerjunge, Apothekersohn, Fünfter.
49 geboren.
49 geboren, dreimal in der Schule sitzen geblieben, war alles nix. Aber ich wusste irgendwie, mit 15, 16, ich will zum Theater.
Sie waren fünf Jungs, ne?
Ja, ja.
Also da stelle ich mir dann auch vor, dass es relativ wild zuging.
Weiß ich nicht, ob es wild war. Also es war laut oder robust. Wir haben uns sehr gerauft. Also nach einem guten Essen prügelten wir uns vor Lust. Das war einfach, wie Jungs das so gerne machen. Ne? Aber dementsprechend bekloppt auch. Ne? Also einfach fünf junge Männer im Haus muss ein Albtraum gewesen sein für meine Mutter. Ich hatte Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich ein paar Freunde kennengelernt hatte und vor allem auch weibliche Freundinnen, die mich ein bisschen an die Hand nahmen und sagten, Norbert, die Welt sieht noch ein bisschen anders aus. Es gibt
also
zwei Kontinente.
Nicht nur eine Jungswelt.
Es gibt nicht nur eine Jungswelt und das war eben sehr, sehr gut. Und dadurch dann, dass ich die Dagmar Papula vor fast 50 Jahren schon kennenlernte.
Ihre Frau, mit der Sie?
Ja, seit 50 Jahren fast zusammenlebe, die mir dann auch ganz schön irgendwie den Kopf wusch immer wieder und keinen Konflikt scheute, war das dann irgendwie ein bisschen, hobelte sich das
ausgeglichen.
Ab. Ja.
Wie war das eigentlich damals? Ich meine, direkte, unmittelbare Nachkriegszeit, das Verhältnis zwischen Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen? Also haben Sie das so als Hierarchie, Befehl und Gehorsam erlebt oder wie ging es bei Ihnen zu Hause zu?
Ich war für meine Mutter vor allem, die vor allem sehr kirchlich auf Dinge Wert legte, war das wirklich sehr schwierig. Also ich schenkte ihr Simone de Beauvoir und sie schenkte mir ein Buch über den Papst. So haben wir uns über Jahrzehnte lang terrorisiert, wo ich hier aber dann irgendwann hatten wir uns einigermaßen aneinander gewöhnt. Wir konnten halt nicht miteinander. Das war
würden
halt,
Sie so?
Das ja, einfach, sie schlug einfach immer die Hände über dem Kopf zusammen, was ich mache, und ich schlug die Hände über dem Kopf zusammen, was sie macht. Also wir gingen zum ersten Mal zusammen ins Theater. Ich saß auf dem Platz von meinem Vater, ich war 14. Wir schauten uns die Räuber im Landestheater Neuss an. Am Schluss Applaus, ich war der Einzige, der Buh rief. So war es.
Bei Ihrem ersten Theaterbesuch Buh gerufen.
Das habe ich dann auch nochmal in Stratford-upon-Avon gemacht, worauf ich dann von vielen Japanern mit dem Schirm verprügelt wurde.
Was hat Sie so erzürnt?
Einfach schlechtes Theater. In dem Moment, wenn Leute
und ihrer Mutter
nicht
war
bar
das peinlich.
Bezahlen. Ja, na klar war das peinlich für die Mutter. Ich habe einen Geruch gehabt von, wo lügt jemand? Wo versucht jemand, was herzustellen, was nicht ist? Oder wann wird es bequem im Theater? Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Theater, wo alle nur noch mit Helm rumlaufen und Sicherheitswesten und so auch spielen. Und am Schluss applaudieren sie alle, dass keiner verletzt worden
das
ist.
Das haben Sie als 14-Jähriger erkannt. Also das ist ja dann schon auch ein großes Selbstbewusstsein. Also dieses Theater hat Sie offenbar überhaupt nicht schüchtern gemacht oder so, erstmal schauen lassen, sondern sofort irgendwie auch das Rebellieren hervorgerufen. Sie haben jetzt eben auch erwähnt, Sie sind dreimal sitzen geblieben und dann von der Schule geflogen.
Ja, weil
Sie schreiben aber in Ihrem Buch, Sie haben ein Buch über Ihr Leben geschrieben, über die Lebensreise, wie Sie sie nennen. Und da habe ich gelesen, dass Sie aber total gern in die Schule gegangen sind.
Ja, weil ich einfach sehr gute Lehrer hatte, die mich zum Beispiel unheimlich gefördert haben. Mein Biologielehrer oder mein Religionslehrer, mit denen bin ich jetzt noch befreundet. Aber es gab halt auch noch eine Fraktion, wo man noch die braune Vergangenheit sehr spürte. Und mit denen kam ich halt nicht klar. Wenn ich mit dem Lehrer nicht klar kam, war erstmal bei mir die Reaktion, dass ich nicht mehr zu ihm hingegangen bin. Meine Mutter war dadurch öfters in der Schule als ich. Gleichzeitig eben war ich in den Fächern, wo mich die Lehrer begriffen, sofort auf eins oder zwei. Und es war einfach schön. Und ich habe ganz viel da in der Schule gelernt, wie man einfach für 1000 Schüler ein Fest organisiert. Mhm. Das habe ich mit 14 machen dürfen. Mhm. Das sind Sachen, wo ich ganz frühzeitig Dinge gemacht habe, die mir mein ganzes Leben genutzt haben, nachher Dinge zu organisieren.
Ja gut, diese aber natürlich überhaupt nicht da irgendwo auf dem Plan standen. Ich wollte Sie fragen, nämlich, nachdem Sie von der Schule geflogen sind, hatten Sie sich in den Kopf gesetzt, ich werde Schauspieler und haben das dann auch gemacht. Sie sind Schauspieler geworden, Sie haben es nicht gelernt erstmal, sondern Sie sind es gewesen sofort. Sie haben tatsächlich auch ein Engagement bekommen, ich glaube in Neuss, in dem Theater, was Sie gerade auch erwähnt haben. Und da wollte ich Sie nämlich fragen, wie kommt ein dann gerade so ein in der Schule gescheiterter junger Mensch, 15, 16 Jahre alt, dazu, sich das zuzutrauen. Aber wenn ich Sie jetzt so reden höre, dann kann ich es ungefähr
nicht den geringsten Zweifel, dass es falsch war, dass ich von der Schule flog, weil die Lehrer hatten recht. Es gab zum Beispiel eine Konferenz in der Schule, ob man mir nicht doch die mittlere Reife schenkt, also wo andere Lehrer sagten, das geht nicht, den kann man nicht von der Schule schmeißen. Der war Schulsprecher und hat unheimlich viel in der Schule gemacht. Aber dann war zum Beispiel eben mein Vater, sagte ganz klar, ich gucke dich erst an, wenn du auf der Schauspielschule warst.
Der hat kein Stück von Ihnen gesehen?
Nee, hat sich geweigert.
Aber einfach, jetzt mal ganz ehrlich, wie kamen die darauf, Sie direkt zu engagieren? Was steckte da in Ihnen? Also, dass man
Hochstapelei, würde ich sagen. Also ich bin da hingegangen und dann fragte mich der Intendant, haben Sie schon mal Shakespeare gespielt? Ich sage, ja, klar, ich wusste gar nicht, wie er geschrieben wurde. Ja, was ihr wollt, der Tobi ist krank, können Sie den in 3 Tagen übernehmen?
Ach.
Ja, gut, habe ich gemacht und das funktionierte. Also einfach,
und da konnten Sie dann offenbar dann auch in 3 Tagen das Ganze durchlesen und
natürlich.
Für sich,
also so wie ich,
wenn man will, dann
so
kann
wie
man.
Ich in der Schule nicht Englisch gelernt habe und dann für den Shylock habe ich in einem Jahr Englisch gelernt, damit ich in England spielen konnte.
Sie machen es sich selber aber durchaus schwer, ne, dass Sie nur auf solche Drucksituationen irgendwie reagieren.
Na, es geht ja auch, glaube ich, nicht im Leben darum, dass man sich's einfach macht. Ich glaube, es ist das Gegenteil. Ich glaube, man sollte jedes Hindernis wahrnehmen und überwinden. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, von freiem Theater auch oder von dem Theater, was ich toll finde, dass die Leute ununterbrochen Fragezeichen sich einbauen.
Ich kann mir aber vorstellen, wie anstrengend das eben auch auf der Schauspielschule oder auf der Volkwangsschule dann für Ihre Lehrkräfte waren. Sie haben geschrieben, dass ein Professor, Professor Jentsch, das Zauberwort fand, mit dem er Sie irgendwie bekam. Was ist das Zauberwort?
Ja, dass er mich ernst nahm und sagte, Norbert, lass uns mal miteinander reden. Was ist eigentlich los mit dir? Was ist los mit mir? Das ist ja in Ordnung, dass das, was ich mache, nicht, vielleicht nicht gut ist, aber das wird dir noch in deinem Leben so oft passieren, dass du dir den Arsch aufreißt und es ist nicht gut. Oder andere Leute finden es nicht gut. Mhm. Wie gehst du damit um? Und plötzlich reden 2 Erwachsene darüber, was ist mit Ehrgeiz, wie verhalte ich mich gegenüber Kollegen, wie verhalte ich mich gegenüber einem Lehrer, einem Regisseur, mit welcher Achtung. Und das war eben dieses Zauberwort, wo der einfach einen ansprach und nicht professoral. Wir haben das dann 40 Jahre, befreundet waren wir dann, das aufrechterhalten und so ist es Leben.
Erinnerungen an die Anfänge einer Schauspielerkarriere, Erinnerungen hier von meinem Gast Norbert Kentrup. Wir haben jetzt gerade gehört, wie Sie auf der Volkwangsschule waren und was letztendlich Sie eigentlich weitergebracht hat bei dem Ganzen. Sie haben ja tatsächlich auch dort mit Ach und Krach eine Abschlussarbeit irgendwie bewertet bekommen. Aber das war gar nicht weiter wichtig, weil einer der interessantesten Theatermacher der Zeit, Kurt Hübner, Sie nämlich direkt nach Bremen engagiert hatte, da in Anfang der 70er Jahre.
Das war natürlich ein großes Glück.
Was war das für eine Theaterzeit damals?
Naja, alles, was in Deutschland Rang und Namen hatte und einfach großartiges Theater machte oder Theater machte, wo die Leute sagten, was machen die denn da? Angefangen von Peter Stein, Peter Zadek, Fassbinder, ja. Bruno Ganz, die ganze Berliner Schaubühne später.
Ist großartiges Theater politisches Theater oder ist es auf jeden Fall zeitgemäß? Was ist für Sie dieses Großartige an dem Theater?
Sich wirklich mit der Welt auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn es politisch ist, absolut richtig. Wenn es sich um menschliche Abgründe handelt, absolut richtig. Also einfach, ich glaube einfach ein Theater, was wirklich an die Substanz geht, was wahr ist, sind alles so merkwürdige Worte. Mhm. Aber das war damals zu sehen Und diese Leute waren da zusammen. Mhm. Und das war für mich als 20-Jähriger wie Alice im Wunderland, wo ich dachte, boah, was ist denn das? Ich darf da mitmachen. Das war natürlich ein ganz großes Geschenk, dass ich
Haben Sie da das damals auch schon so wahrgenommen?
Ja, absolut. Ne? Mhm. Und bis hin zum Beispiel, dass ich eben Kurt Hübner, wo ich sagte, ich will was Kinder- und Jugendtheater machen, sagte, ja, was willst du denn machen? Pause, fiel mir nicht so schnell ein, ne? Weil ich dachte, er schmeißt mich raus. Mhm. Ja, komm morgen wieder. Und einfach, das war ein Ermöglicher, nicht jemand, der sagte, nicht. Und das ist eine Freundschaft zum Beispiel zu Hübner gewesen bis zu seinem Tod, weil wir einfach alle da durften. Und Hübner war jähzornig, ungerecht, hysterisch und was alles, aber er ließ die Leute machen. Er ließ, gab dir drei Chancen, wenn du die schafftest, dann war es in Ordnung, wenn du fehltest, war es die Hölle. Aber er hatte auch die Größe zu sagen, ich habe mich geirrt. Das war etwas, was ich da zum Beispiel kapiert hatte, Fehler zuzugeben. Und dann hatte ich das Glück, eben weiter nach Frankfurt zu gehen.
Ja, weil es ja insgesamt auch so eine spannende Zeit war, denn diese Politik war nicht nur außerhalb des Theaters, sondern die Theatertruppen waren politisch und wollten anders agieren. Und weil Sie gerade Frankfurt ansprechen, Sie sind ins Theater am Turm gegangen.
Das war eine Katastrophe.
Später dann Schauspiel Frankfurt, beide.
Also erstmal THT ging völlig daneben.
Beide Truppen waren so Kollektive, waren ganz anders organisiert.
Wir hatten den Intendanten gerade rausgeworfen beim THT und saßen dann alle im Dunkeln, Mann gegen Mann mit dem Messer und keiner wusste, wie es geht. Das war ein richtiges Desaster.
Aber es war immer Kampf.
Ja, vor allem wussten wir nicht, wie es geht. Wir hatten jetzt plötzlich Macht und keiner konnte damit umgehen. Mhm. Und das war eine Katastrophe. Wo man sich aber vorstellen kann, was passiert in Ländern, wo solche extremen Situationen entstehen, wo plötzlich eben, wie wir es im Nahen Osten erlebt haben, wo aus Diktaturen plötzlich sollen die Leute miteinander reden, miteinander arbeiten. Und das war das Gute dann bei Palitzsch in Frankfurt am Schauspielhaus. Da gab es ein paar Ältere, die einfach klasse waren, die versuchten, mit Macht anders umzugehen, die flache Hierarchien versuchten oder Regisseure, die auch nach diesen Sehnsüchten suchten. Und das war ein Geschenk.
Ich stelle mir das trotzdem, also Sie sagten ja gerade beim ersten Engagement, also im Theater am Turm, das klappte nicht. Aber selbst auch im Schauspiel Frankfurt ist es ja eine ständige Auseinandersetzung gewesen, eine ständige Diskussion und auch sich selber, sich gegenseitig bespiegeln, kritisieren, abgekanzelt werden. Der Umgang war doch auch da sehr rau.
Ja, aber ich glaube, das ist Demokratie. Also Demokratie hat nichts mit Kuscheln zu tun. Bei Schauspiel Frankfurt, bei Palitzsch gab es Strukturen. Da gab es Leute, die älter waren. Ein ganz wichtiger Punkt, auf die wir Jüngeren auch hörten. Es war beinhart, aber ich glaube einfach, Theater ist beinhart. Und jede Art von, wir wollen es nett miteinander haben, gibt es nicht.
Also setzt das Harte auch erst die richtigen Kräfte frei?
Ich glaube ja. Also zum Beispiel Hübner war wirklich ein Intendant, der eben immer fragte, wie läuft die Produktion? Und wenn wir sagten, oh, ist gut, alles ist prima, wurde immer ganz misstrauisch. Und wenn dann auch noch ein Schauspieler sagt, oh, ist alles so nett hier, dann war er 3 Tage später auf der Probe und guckte sich an, ob es nett war.
Weil er dem nicht getraut hat.
Also, genau, weil nett gibt es beim Theater. Mhm. Nett gibt es nicht. Entweder geht es um die Wurst oder man lässt es sein.
Diese Erfahrungen, die Sie da gemacht haben, waren ja noch auf Theater, an Theatern, Stadt- oder Staatstheater. Also keine freien Gruppen. Aber Sie, Ihr Buch heißt auch Der süße Geschmack der Freiheit, weil es Sie nach Freiheit gelüstete. Trotz dieser Experimente, wo Sie ja ein Teil von waren und wo Sie ja gesagt haben, es ist ein Geschenk und ich habe viel gelernt. Aber trotzdem wollten Sie frei sein. Was haben Sie sich erwartet von dieser Freiheit?
Also ich will es mal so versuchen zu beschreiben, weil das vielleicht am leichtesten nachvollziehbar ist. So wie die jungen Leute jetzt mit Fridays for Future sagen, wir wollen selber so leben. Wir wollen nicht ununterbrochen nur die anderen anklagen, sondern wir verändern unser Leben selber. Mhm. Und das war so ein entscheidender Punkt, von Frankfurt wegzugehen, weil das war in einer Institution mit abgesicherten Finanzierungen, mit klaren Regeln und so weiter und so fort. Und dann den nächsten Schritt zu machen, wie viel Freiheit hältst du denn selber aus? Oder wie viel Freiheit gibst du dem anderen? Das geht schon los mit einer Partnerschaft. Wie viel Fremdheit kannst du zulassen mit einem anderen Menschen? Und jetzt mit einer Truppe, mit 10 Leuten, wie viel Freiheit halten wir selber aus.
Ja.
Und das ist eben das Besondere beim Theater. Bei tollen Truppen ist das zu sehen, wie Form, Inhalt, Produktionsweise zusammenkommt. Du siehst, das Stück ist so und so gemacht worden. So und so viel Freiheit haben die Leute selber. Sie sind selber in der Lage, nachzudenken, selber Entscheidungen zu treffen oder dafür auch zu bezahlen.
Sie haben auch gesagt, dass Sie dieses Buch, wo Sie über Ihre Lebensreise schreiben, ja auch vor allem deswegen geschrieben haben, weil über freie Theater, auf Theater schreiben wollten. Haben Sie denn mit der ganzen 30-jährigen Beschäftigung damit, und Sie sind dann ja immer wieder, haben immer wieder auch freie Gruppen gegründet, angefangen mit dem Theater,
Mobile
Rhein-Main-Theater, ja. GmbH, dann gab es eben die Bremer Shakespeare Company und jetzt zum Schluss gibt es eben noch Shakespeare und Partner. Gibt es ein Rezept?
Es gibt kein Rezept, man kann es nur versuchen. Man kann nur versuchen, wie viel Freiheit halte ich denn selber aus? Oder wie viel will ich denn wirklich den anderen geben?
Freiheit, also
das
große Wort.
Das war der Grund, mit der süße Geschmack von Freiheit dieses Buch zu schreiben, weil das ist ein endloses Kapitel, was jede Generation neu finden muss. Und wenn hatte ich das Glück, ein paar Leute zu treffen, die in einer ähnlichen Zeit an ähnlichen Themen suchten und ähnlich riskierten.
Vom ereignisreichen und arbeitsreichen Bühnenleben meines Gastes Norbert Kentrup haben wir jetzt ja viel gehört, aber wir wollten ja noch nach Finnland, wo Sie sich immer entspannen. Eine ganz besondere Entspannung eben in Finnland. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Durch Zufall. Wir haben immer Urlaube gehabt, die daneben gingen, also als Paar. Mal war es zu kalt, mal war es zu warm, mal war es, frag mich was, zu laut. Und plötzlich kamen wir nach Finnland über einen Kollegen. Da merken wir ja, das ist die Sehnsucht einfach an Stille, eben wo du im Wald sein kannst. Dagmar hat da keine Angst im Wald, sie läuft stundenlang, sammelt Pilze. Es ist einfach ein solches Glück, die Natur zu erleben. Mhm. Oder wo du auch merkst, zum Beispiel für unsere finnischen Freunde, die wissen gar nicht, was Theater ist. Das ist für die fremd.
Das spielt dann da keine Rolle in der Zeit?
Genau
das.
Einfach dieses, ja, es ist völlig egal, was du bist, sondern nur, wie verhältst du dich mit den Menschen?
Mhm.
Und du kommst ganz, ganz runter und es ist vor allem die Zeit, wo du mal wieder nachdenkst, was machst du da eigentlich? Das ist die Zeit, wo Dagmar ihre Stücke schrieb und neue Stücke entwickelte, über die Brüder Grimm, über Krebs, über Sibelius zum Beispiel. Oder ich in aller Ruhe sitzen kann und eine Inszenierung vorbereiten kann und nicht gehetzt bin.
Was Sie sonst wären im Alltag. Ihre Frau Dagmar Papula, Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass Sie an die 50 Jahre zusammen sind. Beide Schauspieler, sie schreibt Theaterstücke, sie sind eben auch noch Regisseur. Und es gab Höhen und Tiefen im Berufsleben, aber sie haben ganz viel zusammengearbeitet auch. Wie funktioniert so eine Beziehung, die ja auch eine Konkurrenz sein könnte?
Also erstmal haben wir die ersten Jahre vermieden, zusammenzuarbeiten, weil wir das teilweise sehr unterschiedlich wahrnehmen und nicht mochten. Dann haben wir die ersten 12 Jahre, glaube ich, in verschiedenen Städten leben müssen und immer nachts dann irgendwie zueinander fahren, wenn ein Tag frei war oder so. Also wir mussten irrwitzig drum kämpfen, beieinander zu bleiben. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, wir halten aus, dass der andere was sagt, was man nicht kennt. Ohne Dagmar hätte ich mich zum Beispiel an ein Stück wie Widerspenstige Zähmung von Shakespeare nie rangetraut, weil sie einfach die Katharina spielte und mir eine weibliche Sicht auf dieses Stück gab. Und dementsprechend waren die Striche, dementsprechend waren die Veränderungen, die wir führten, oder Antonius und Kleopatra. Und das war natürlich eine ungeheure Bereicherung meines Lebens. Oder umgekehrt, ich einfach Dinge mich traue, wo sie als Autorin viel schüchterner ist.
Aber es bedeutet natürlich auch, wenn Beziehung und Beruf so ineinander greifen, dass man so vielleicht gar nicht abschalten kann. Und so wie Sie jetzt gesagt haben, dass Sie sind mehrere Wochen, Monate eigentlich im Jahr in Finnland, brauchen Sie ja dieses Abschalten dann doch irgendwann.
Ja, wir können vor allem auch miteinander still sein, Oder wir können uns kritisieren, wenn sie mir ein Stück gibt, was sie geschrieben hat und ich es zum ersten Mal lese.
Sind Sie denn
und
ehrlich?
Dann kritisiere, dann hängt dann auch mal eine Woche der Haussegen schief, was in Ordnung geht. Oder umgekehrt, zum Beispiel Dagmar mochte Teile von dem, was ich sehr mochte, überhaupt nicht. Das musst du halt aushalten. Und auch Konkurrenz so war es in der Hinsicht nicht, weil wir merken, je mehr wir den anderen fördern, desto besser geht es uns beiden.
Sie sind jetzt 70. Seit 9 Jahren müssen Sie kürzer treten, weil Sie einen Herzinfarkt hatten. Was hat das mit Ihnen gemacht, mit Ihnen, der ja doch ein Kraftpaket ist?
Das war gut, weil man dann wieder ganz bescheiden werden muss. Also das, was ich sagte mit dem Ehrgeiz, wo du lernen musst, mit Ehrgeiz umzugehen. In König Lear kommt eine Stelle vor, wo König Lear sagt, er muss seine 100 Ritter immer haben, sonst fühlt er sich nicht wohl. Und jeder hat von uns 100 Ritter. Das neue Auto oder die Karriere oder jeder hat seine 100 Ritter in petto, die ununterbrochen sagen, du musst aber hier 100 Ritter haben. Und das ist etwas, wo du lernst, wieder ganz bescheiden zu sein oder auch zu merken, das kannst du nicht mehr. Ich finde es irgendwie auch ganz wunderbar, dass ich, wenn ich müde bin, einfach im Museum sitze und einschlafe. Und
das dann gestehen Sie sich zu?
Ja, aber na klar, das ist ja Sinn der Übung.
Ja, ist das eine Übung? Oder
das ist einfach die Erfahrung, dass du bestimmte Dinge nicht mehr kannst. Und das ist jetzt wieder eine neue Phase, wo du rauskriegen musst, wie geht Leben oder wie geht auch das mit anderen Menschen? Wie offen bist du noch für andere Menschen? Wie viel leistest du an Freundschaft noch? Und das ist wieder, zum Beispiel jetzt sitze ich da und überlege, ein Buch über Freundschaft zu schreiben. Keine Ahnung, ob da was draus wird, aber Freundschaft bekommt eine andere Wertigkeit wieder. Und ich empfinde diesen Herzinfarkt schon, das war so unerbittlich von bis hier und nicht weiter. Und das ist auch gut dann so, weil dann kommt eine neue Lebensphase, die völlig anders ist und mit der ich nicht gerechnet hatte.
Dieser Titel von The Divine Comedy ehrt den britischen Schauspieler Michael Caine und dessen Film Alfie von 1966, Becoming More Like Alfie. Schauspieler und Regisseur Norbert Kentrup ja hier noch die letzten Minuten in unserer Stunde mit so einem Song geehrt werden. Ist ja auch ein toller Gedanke, oder, als Schauspieler?
Ja, gut. Nehme ich mit.
Nehmen Sie mit. Welches ist Ihre größte Ehrung gewesen? Was würden Sie sagen? An was erinnern Sie sich da? Was hat Sie am meisten umgehauen?
Am meisten umgehauen hat mich wohl 1993, dass ich die lustigen Weiber von Windsor, den Falstaff, in London spielte. Und Sam Wanamaker wollte, dass nach 393 Jahren ein deutsches Theater, die lustigen Weiber von Windsor, da an diesem heiligen Ort die erste Vorstellung spielt. Was wir dann machten, der BBC sendete morgens Marschmusik, »The Germans are coming«. Und dann wurden Sir Gilgit und die ganzen Größen des Theaters sagten einen Vers und dann spielten wir auf Deutsch die lustigen Weiber von Windsor mit 5 Männern und den Engländern liefen die Augen über. Und ich saß da vorher und erlebte dieses Eröffnungszeremoniell, verstand noch kein Wort Englisch, aber ich merkte, es ist ein großer Moment. Ich heulte wie ein Schlosshund. Und Dagmar dachte, oh, der kann danach gar nicht mehr spielen. Und dann war es aber. Und das empfinde ich als ein unendliches Glück. Und eben, dass ich sehr viele Freunde kennengelernt habe in diesen 70 Jahren, wo ich merke, nicht ich bin der, der ich bin, sondern durch die Freunde bin ich der geworden, der ich jetzt bin. Und alle die haben so ein bisschen an mir rumgefeilt, mich ertragen und mich ausgehalten und ich mit denen. Und das empfinde ich als ein ganz großes Glück. Und Dagmar natürlich.
ein reiches Schauspielerleben. Norbert Kentrup hier zu Gast. Dankeschön für Ihren Besuch.
Ja, und ich hoffe, dass die Menschen, die das Buch dann lesen, der süße Geschmack von Freiheit, genauso inspiriert sind wie Sie.
Und die Freiheit suchen, ich will es gerade noch mal sagen, ist im Keller Verlag erschienen.